Dank, Iris, und mir war es eine Freude, in diesen vergangenen Tagen hier zu sein. Ist das an? Ja, okay, gut. Und mit euch Gottes Wort zu teilen. Ich möchte besonders euren Pastoren-Ehepaar herzlich danken für die freundliche Aufnahme bei Ihnen, von Ihnen und Ihrer Familie. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Sie haben mich sehr gut bedient und verwöhnt. Und bei Ihnen geht man nicht hungrig weg. Und mehr als das. Ganz herzlichen Dank. Gott segne euch weiterhin. Und es ist so schön, euch zu kennen und auch die Gemeinde zu kennen. Nun, wir haben hier jetzt die letzte Stunde unseres Zusammenseins. Und ich denke, wir machen jetzt einen kleinen Deal miteinander, okay? Und zwar der: ich werde kürzer sprechen und ihr werdet schneller hören. Damit wir fertig werden zeitlich. Denn wir leben noch auf dieser Welt und solange wir hier sind, die Zeit ist für die Menschen auf dieser Erde. Und wir können uns dem nicht entziehen. Ich habe vor, heute Abend noch nach Hause zu kommen. Und so Gott will, werde ich von Frankfurt weg zurückfliegen. Freue mich natürlich auch, wieder zu Hause zu sein. Und aber war mir sehr eine große Freude, hier mit euch gewesen zu sein. Jetzt, in diesem letzten Teil, gerne würde ich diese Reihe abschließen mit einer Lehre, die uns so hoch hebt, dass wir nur noch jauchzen könnten. Nicht? Aber ihr werdet verstehen, dass ich einfach fortfahren werde, wo ich gestern aufgehört habe. Denn es geht doch nicht darum, dass wir Momente haben, wo wir nur uns freuen, sondern es geht darum, dass wir es lernen, im Geist zu leben, oder? Ich denke, das ist doch das Wichtigste. Und wenn wir im Geist leben lernen und im Geist wandeln werden, dann geht es uns gut. Und ich habe gestern darüber gesprochen und den Schwerpunkt darauf gelegt, die Bedeutung der Liebe in unserer Nachfolge Jesu und für uns als Christen. Die Liebe, die wir tatsächlich in unsere Herzen ausgegossen haben durch den Heiligen Geist. Und bitte zweifle nicht daran, sie ist bei dir, in dir. Und jetzt möchte ich vor allem Ehepartner ansprechen. Zweifle nicht, dass die Liebe in deinem Ehepartner ist, auch wenn du sie nicht spürst. Die Liebe Gottes, sie ist vorhanden. Und ich denke, wir werden mit Gottes Hilfe dahin kommen, dass das sichtbarer wird, spürbarer wird. Amen. Amen. Dann wird es noch schöner, oder? Und es betrifft natürlich nicht nur Ehepaare, es betrifft auch Zellen, Beziehungen schlechthin. Unsere Beziehungen leiden ja nicht daran, weil wir so gute Leute sind, sondern unsere Beziehungen leiden, weil wir den alten Menschen so oft zum Vorschein bringen, auch als Christ. Und das soll sich ändern. Amen?
Amen.
Das haben wir gesagt vorhin. Mir gefällt das übrigens, diese Proklamation. Und ich kann das jetzt nicht hier mitnehmen, das steht hier oben auch. Sonst würde ich das klauen. Wie? Das mailst du mir. Danke. Also, seht ihr, wie er auf Draht ist? Der hat genau gemerkt, was ich wünsche. Nun, ich habe gestern dann die Betonung darauf gelegt, wir müssen uns anschicken und angehen, uns in der Liebe zu entwickeln. Und viele oder die allermeisten, wir haben unsere Hände gehoben, das wollen wir. Jetzt, Brüder und Schwestern, möchte ich einen Punkt weiterverfolgen, den Iris gestern Abend schon angeschnitten hat und uns so deutlich vor Augen geführt hatte. Das ist gar nicht so einfach. Da gibt es Dinge, die dagegen stehen, oder? Ist das so aufgefallen? Wir wollen, wir möchten, wir wünschen uns das, aber irgendetwas ist dagegen. Und ich möchte heute das ein bisschen fortsetzen und uns einige Dinge erklären, wie wir über die Dinge, die dagegen sind, überwinden können. In der Liebe zu leben, ist keine Option für uns als Christ. Es ist ein Gebot. Habt ihr das gewusst? Genauso wie Jesus sagte, wir sollen das Evangelium verkündigen und das sein Auftrag ist, so hat er gesagt, er gibt uns ein neues Gebot, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und dazu brauchen wir die göttliche Liebe. Die Liebe Gottes ist nicht die menschliche Liebe, die wir kennen. Sie ist übernatürlich. Die menschliche Liebe hat sehr viel mit Sympathie und Emotionen zu tun. Und ich weiß, dass die allermeisten Christen von sich zu irgendeinem Zeitpunkt dahin kommen, dass sie meinen, ja, jetzt ist schon die Liebe Gottes, die ihr in mein Herz gegossen hat, einigermaßen in ihrer Wirksamkeit in meinem Leben vorhanden. Oder? Habt ihr nicht auch schon so von euch gedacht? Ihr seid jetzt ruhig. Ich weiß, man kann manches Mal hereinfallen, indem man zu schnell antwortet, nicht? Aber es war keine Fangfrage. Ich denke tatsächlich, dass viele Christen von sich die Auffassung tragen. Petrus war ein solcher Mensch. Nicht? Der war etwas über drei Jahre mit Jesus zusammen. Und ich denke, wenn wir dabei gewesen wären mit Petrus und die Schulung durchlaufen hätten, die er durchlaufen hat, hätten wir auch gedacht, ja, du, wir lieben Jesus. Nicht? Nicht nur, dass wir mögen, sondern wir lieben ihn. Und er sagte darum, Herr, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Nicht? Er sagt also, du, meine Liebe zu dir, die ist echt. Aber wisst ihr, Brüder und Schwestern, Gott weiß, dass wir uns in unserer Auffassung von vielen Dingen selbst täuschen können. Und der Moment muss kommen in deinem und meinem Leben, wo die Wahrheit ans Licht kommt. Wie es um die Liebe tatsächlich steht. Das war auch bei Petrus so. Der Moment musste kommen, wo Petrus der Wahrheit ins Gesicht schauen musste und festgestellt hat, halt, das ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Nicht? Hat Jesus dreimal verleugnet. Und auch in unserem Leben wird der Moment kommen, wo wir plötzlich feststellen, du liebe Zeit. Das, was ich eigentlich dachte, dass ich bin in meiner Entwicklung, bin ich gar nicht. Und das ist immer ein bitterer Moment, der mit Schmerz verbunden ist. Jetzt nicht mit Schmerz, weil wir physischen Schmerz haben, sondern weil wir begreifen, das tut Jesus weh. Wir haben ihn betrübt. Und ich kann euch sagen, wenn ihr anfangen werdet, euch entwickeln zu wollen in der Liebe, werdet ihr feststellen, wo ihr steht. Bitte werdet nicht entmutigt und lasst euch dann nicht vom Feind verdammen, verurteilen, knechten, plagen, was immer, sondern seht das als eine Fügung Gottes an, der dich dahin geführt hat, um dir die Augen zu öffnen, dass du weiterkommst. Es geht nicht ohne das. Und sobald wir anfangen, uns in der Liebe entwickeln zu wollen und anfangen, das zu tun, was Jesus tun würde, du fängst an und hast dich gestern entschieden, du wirst jetzt in deiner Beziehung, wenn etwas auftritt, nicht mehr zurückschlagen. Gell? Das hast du doch entschlossen gestern, oder? Und du wirst feststellen, dass Situationen kommen, wo du gereizt wirst, zurückzuschlagen. Und Situationen kommen manches Mal von Menschen, von denen du es am wenigsten erwartest. Und dann willst du in der Liebe reagieren, wie Jesus reagieren, und du stellst fest, da ist etwas in dir, das dich abhalten will, so zu reagieren, wie Jesus reagieren würde. Kennst du das? Das ist nicht etwas, das von außen kommt, etwas in uns. Unsere alte Natur. Wenn wir uns in der Liebe entwickeln wollen, und das wollen wir ja, dann müssen wir die Selbstzucht angehen. Ganz frontal. Die Selbstzucht ist eine Kraft, die gegen die Liebe Gottes ist, wenn sie sich auswirken will. Wisst ihr, unser alter Mensch, der hat absolut nichts dagegen, dass du gesegnet wirst. Wirklich nicht. Du kannst allen Segen suchen. Denn du hast dich für Jesus entschieden, du bist ein Kind Gottes. Du kannst gesegnet werden. Der alte Mensch hat nichts gegen den Segen, den du bekommst. Aber der hat sehr viel dagegen, wenn er die Herrschaft abgeben soll, die er bisher in deinem Leben gehabt hat. Da weigert er sich, ich würde sagen, im menschlichen Ausdruck mit Händen und Füßen. Gell? Ihr wisst schon, wie ihr das zu verstehen habt. Wir müssen die Selbstsucht angehen. Jesus sagte seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und eigentlich sagt das Wort im Griechischen, der verleugne sein Selbst. Der verleugne sein Wesen, seine Natur, das menschliche Wesen. Und so, verleugnen heißt so viel wie, gib es in den Tod oder gib ihm den Todesstoß. Also wenn wir in der Liebe uns entwickeln wollen, müssen wir Selbstsucht angehen, ganz bewusst, gezielt. Paulus sagt in seinem Brief an die Kolosse, tötet den alten Menschen. Oh. Oh. Das ist ein ganz, ganz niedlicher Ausdruck, oder? Manche streicheln den alten Menschen. Er sagt, tötet ihn. Mit allem, was drum und dran ist. Aber dann gibt es noch etwas. Und das ist nebst der Selbstsucht in unserem Leben ein großer Hinderungsgrund, weshalb viele in der Liebe nicht entwickelt werden. Und darüber möchte ich kurz etwas sagen. Und das betrifft Ärgernisse oder Anklage, die wir in unserem Leben dulden. Wenn wir Ärgernisse oder Anklagen oder Hader in unserem Leben dulden, dann ist das eine zerstörerische Macht, die gegen die Entwicklung der Liebe in unserem Leben angeht. Wenn du schnell beleidigt bist, wirst du es schwer haben, dich in der Liebe entwickeln zu wollen, weil dann trägst du immer Anklagen mit dir. Ärgernisse, Anklagen können in unser Leben entstehen durch verschiedene Dinge. Vielleicht hat jemand einen lieben Familienangehörigen verloren, frühzeitig, durch Tod, unverständlich. Und in dir ist nicht so direkt ausgesprochen. Das weißt du ja, das macht man als Christ nicht. Aber in dir ist so tief im Herzen, so irgendwie ist mir doch Ungerechtigkeit widerfahren. Du trägst das in dir. Oder du bist durch eine Katastrophe gegangen. Oder es mag sein, dass eine Ehescheidung hinter dir. Und wir können viele solche Dinge einfach nicht erklären und einordnen. Ich habe euch erzählt, wie wir alles verloren haben, geflüchtet sind. Meine Eltern mussten mit dem fertig werden. Keine Anklage im Herzen zu beherbergen. Das war nicht eine Sache, die von heute auf morgen kam. Es mag sein, dass du dir schon lange einen Lebenspartner gewünscht hast Und es ist noch nicht geschehen. Und du siehst andere heiraten und du sagst ja, du sagst das nicht laut, aber in deinem Inneren, lieber Gott, was ist los? Liebst du mich nicht? So eine geheime Anklage gegen Gott. Es mag auch gegen Menschen gehen. Oder deine Kinder, die du gut erzogen hast als Gläubiger, als gläubiges Ehepaar, plötzlich folgt das eine und das andere nicht bei dem Herrn nach. Und du sagst, ja, warum gerade bei uns? Warum mir? Was ist los? Bitterkeit kann dahinter stehen. Du verstehst gewisse Dinge nicht. Du hast auf das Wort vertraut. Du hast dich auf das Wort Gottes gestellt. Du warst überzeugt von Dingen im Worte Gottes. Du hast sie sogar weitergegeben, gepredigt, anderen gesagt. Das war für dich klar wie die Sonne am Tag. Und plötzlich kannst du gewisse Dinge nicht mehr einordnen, weil es nicht so kam, wie du dir das vorgestellt hast. Und in dir steigt etwas hoch. Wir haben in der Bibel eine sehr, sehr interessante Begebenheit, die uns die Bibel schildert. Und ich habe mich eine Zeit gefragt, kann ich das überhaupt als Beispiel sagen? Denn als ich das zum ersten Mal mir entgegenkam, das war für mich auch überraschend. Und ich dachte, oh, so habe ich das noch nie gesehen. Aber wir kennen Johannes den Täufer, oder? Wir kennen ihn alle. Er war ein Mann Gottes. Er sieht Jesus eines Tages zu ihm kommen und Jesus sagt, ich möchte, dass du mich taufst. Nein, er sagte, du begreifst nicht, ich sollte von dir getauft werden, nicht du von mir. Doch, sagt Jesus, es gebührt sich, dass alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und Johannes tut das und dann hört eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Kurz darauf sieht Johannes Jesus gehen auf der Straße und ist mit seinen Jüngern und er zeigt auf Jesus, er sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Wiederum, ein paar Tage später, dasselbe, dann sagt er, jetzt ist meine Freude vollkommen da. Jetzt habe ich gesehen, dass der Messias da ist. Er muss abnehmen. Er muss zunehmen. Ich muss abnehmen. Johannes wusste, wer Jesus war. Johannes sagt sogar, ich bin gesandt, um ein Vorläufer für ihn zu sein, ihm den Weg vorzubereiten. Und dann geschah es. Johannes wird eingesperrt. Ins Gefängnis gesetzt. Mit dem hat Johannes nicht gerechnet. Absolut nicht. Er hat mit dem Kommen Jesu und mit seinem Dienst Vorstellungen verbunden, die nicht eingetroffen sind. Vorstellungen, die nicht von Gott in sein Leben kamen, die er einfach aufsteigen ließ. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und er fängt an zu zweifeln. Was? Ist das wirklich der Messias? Und er schickt seine Jünger zu Jesus, Johannes schickt zwei seiner Jünger zu Jesus und sagt, Herr, bist du es, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Nicht? Achtet mal diese Aussage mit den anderen Aussagen, die er vorher gemacht hat. Die stimmen schon nicht ganz überein, oder? Die sind schon ein wenig anders. Und ich glaube, als er die ersten Aussagen machte, da war er überzeugt. Aber jetzt plötzlich. Und es ist bemerkenswert, wie Jesus antwortet. Jesus sagte nicht, geht zurück zu Johannes und sagt, jawohl, ich bin der Messias und so weiter, sondern geht zurück und sagt Johannes, was ihr seht. Kurzum, Jesus sagt diesen Jüngern, geht zurück zu Johannes und sagt ihm das, was der Prophet über mich vorausgesagt hat, geschieht. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Er weist ihn indirekt auf das Wort Gottes hin. Er weist ihn indirekt auf das Wort Gottes hin. Sagt ihm das. Die Lahmen gehen, die Blinden sehen. Aussätzige werden rein, Tote stehen auf. Und den Armen wird die frohe Botschaft verkündigt. Genau das hat Jesaja vorausgesagt vom Messias. Aber dann sagt Jesus, und bitte, wenn ihm das gesagt hat, sagt ihm noch Johannes, selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Wer keinen Anstoß nimmt an mir. Die Bibel sagt mir das nicht so, aber es scheint mir, Johannes fing an zu zweifeln, weil er jetzt eine Situation durchlebte, die er im Moment nicht einordnen konnte. Und Jesus sagte, Johannes, pass auf, dass in deinem Herzen kein Ärgernis entsteht. Gottes Wort sagt uns, wir sollen nicht mit Gott hadern. Wie dem, sagt Jesaja 45, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben, spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du, und sein Werk, du hast keine Hände? Viele Christen Herz ist hart geworden, weil sie verborgene Anklagen beherbergen. Gegen Gott und Anklagen gegen Menschen. Im Sinne der Bibel, sie ärgern sich. Sie beherbergen Ärgernisse in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich begreife nicht alles, wie Gott mich führt. Du? Wirklich nicht. Ich wünschte, ich würde ihn besser verstehen in manchen Dingen. Und ich glaube auch, dass er sich wünschte, dass ich ihn besser verstehen würde in manchen Dingen. Das glaube ich auch. Ganz sicher. Lasst mich euch eine kleine Ermunterung geben. Das ist mir persönlich schon so oft zum Segen geworden. Und zwar der Text ein Textausschnitt von einem englischen Lied, das ich vor Jahren mal hörte. Da habe ich mir nur diesen Teil gemerkt, weil der hat mich getroffen, nicht? Und da sagt der Liederdichter Folgendes: I may not be what I want to be. And I am not what I ought to be. But thank God, I am not what I was. Versteht ihr? Ja. Geht es euch auch so? Ich bin nicht das, oder ich bin auch nicht so, wie ich sein möchte. Und ich bin auch nicht so, wie ich sein sollte. Aber Gott sei Dank, ich bin auch nicht mehr, wie ich war. Amen. Versteht ihr? Wir haben in diesen Tagen davon geredet, im Geist zu leben, dass das ein Prozess ist. Und wir verstehen Gott oft deswegen nicht. Und er kann uns Dinge auch gar nicht klar machen, weil wir noch nicht da sind, wo er uns diese Dinge klarer zeigen könnte. Jetzt, wie sollen wir reagieren, wenn wir in Situationen hineinkommen, die für uns Bahnhof sind, hm? Die wir nicht verstehen, wo wir denken, ja, was ist los? Das kann ich nicht mehr übereinbringen mit dem, was ich glaube, mit dem, was ich überzeugt bin. Johannes war, glaube ich, in solch einer Situation. Lasst mich euch von einem anderen Gefängnis erzählen, das wir auch in der Bibel finden. Da ist Paulus und Silas in Philippi im Gefängnis. Nachdem Paulus eine ganz klare Weisung vom Heiligen Geist bekommen hat, nach Philippi zu fahren, dort das Evangelium zu predigen. Hat er das nicht bekommen? Klare Führung durch Vision. Und ich kann mir denken, Das heißt, die Bibel sagt das ja auch. Sobald Paulus das sagte, waren sie alle überzeugt, im ganzen Team, das ist Gottes Führung. Und sie kamen hin und Gott hat gewirkt. Und jetzt sitzen die beiden im Gefängnis, nachdem sie verprügelt wurden, ihre Rücken blutig geschlagen wurden. Ich habe mir oft gedacht, wenn ich Silas gewesen wäre, hätte ich mich dort im Gefängnis an Paulus gewandt, hätte gesagt, Paulus, hast du auch richtig gehört? Oder? Stimmt. Nicht? Verstanden haben die zwei das keineswegs. Aber wie reagieren wir dann, wenn wir Dinge nicht begreifen, nicht einordnen können? Nicht so kommen, wie wir uns das wünschen. Und das kann es geben. Wie reagieren wir? Was haben sie getan? Um Mitternacht beteten sie und priesen Gott. Wisst ihr, was sie taten? Sie sagten, Gott, deswegen hast du dich nicht verändert. Deswegen hat sich deine Zusage in deinem Wort für uns und für mich nicht geändert. Ich begreife nicht, warum, ich verstehe nicht, warum, aber du bist nach wie vor anbetungswürdig. Du bist nach wie vor der Große, der Allmächtige. Du bist nach wie vor derselbe, der Ewige, der Wunderbare. Und ich denke, die haben angefangen, sich auf das zu besinnen, dass Gott Gott ist, sich nicht geändert hat. Und plötzlich fingen sie an, im Gesang Gott zu preisen und zu loben und zu jubeln. Versteht ihr, was ich sagen will? Liebe. In der Liebe entwickelt zu werden, du wirst Widerstand haben von allen Seiten. Aber achte darauf, dass in dir keine Anklage gegen Gott oder Menschen irgendwie vorherrscht, sondern lege das ab. Und wenn du anfängst, Liebe zu praktizieren und der Heilige Geist in deinem Leben Situationen kommen lässt, die dich herausfordern, dass du Liebe praktizierst und du anfangen wirst, das zu tun, was Jesus tun würde, dann wirst du Folgendes feststellen, und es gefällt mir wieder die englische Übersetzung sehr gut, die sagt, Love never fails. Das heißt, die Liebe versagt nie. Jetzt nicht im Sinne, dass sie nicht versagt, indem wir etwas bekommen. Versteht ihr? Wir denken immer nur an uns. Sondern die Liebe ist immer das Beste. Ist immer das Beste. Wollen wir in der Liebe entwickelt werden? Wollen wir darauf achten, was in unserem Herzen ist? Wenn Bitterkeit, Anklage, Ärgernisse vorhanden sind gegen Gott, gegen Menschen, gegen deinen Ehepartner, gegen vielleicht deine Kinder, weil sie dir ungehorsam geworden sind. Dein Arbeitgeber, weil er dir nicht das Gehalt gibt, das du verdienst oder du haben möchtest und solltest. Es gibt so viele Dinge, über die wir in unserem Inneren Ärgernisse haben können. Und rein menschlich mögen sehr viele eine Berechtigung haben. Das zählt nicht. Weil die Bibel sagt, die Liebe sucht nicht ihr Recht. Das macht uns Mühe. Wenn sie das nicht sagen würde, wäre es ja schon ein bisschen Liebe, oder? Aber die göttliche Liebe ist mal so. Was denkst du, wenn Gott auf sein Recht pochen würde, dir und mir gegenüber? Du, dann wären wir alle hilflos verloren. Aber jetzt lass mich mit dem schließen. Was passiert nun? Was geschieht? Und wie sieht Gott das an? Ich bin nun ein Jahr gläubig, zwei, 5, 10, 15, 20, 30, wie immer. Und ich habe hierin versagt. Was ist jetzt los? Ich stelle fest, ich habe mich in der Liebe nicht entwickelt und dadurch habe ich manchen Leuten Herzeleid zubereitet. Vielleicht sind auch Dinge in mein Leben gekommen, Konsequenzen, die ich jetzt gar nicht mehr rückläufig machen kann. Was jetzt? Es gibt nur eins. Tu Buße. Kehre um. Petrus ging es so. Als Jesus ihn gerufen hat, kannst du dich erinnern, wir lesen das in Johannes Kapitel 1. Das heißt, als Andreas, sein Bruder, Petrus zu Jesus brachte, hieß er ja noch Simon. Und dann, Andreas hatte Jesus bereits kennengelernt und die Bibel sagt, er brachte seinen Bruder Simon zu Jesus. Das ist etwas sehr Gutes, wenn jemand, der Jesus kennenlernt, seine Verwandten, Freunde und Bekannten zu Jesus bringt. Und da schaut Jesus den Simon an und er sagt, oh, du bist Simon, das stimmt. Du hast den richtigen Namen. Simon heißt nämlich Schilfrohr. Nicht? Das stimmt, du bist wie ein Schilfrohr. Je nachdem, von wo der Wind bläst, so neigst du dich. Aber du sollst Kephas, Felsstück heißen. Und ich kann mir vorstellen, dass Andreas und auch die anderen, die dabei standen, Johannes und Jakobus, gedacht haben, ja, in seiner Analyse ist Jesus ziemlich exakt von diesem Mann. Aber in seiner Prophetie, wir kennen den, aus dem wird niemals etwas werden. Nicht? Und jetzt sind über 3 Jahre vergangen und Petrus war tatsächlich unter den Jüngern jemand, der hervorstach. Aber jetzt hat er Jesus verleugnet. Jetzt hat er versagt. Jetzt hat er festgestellt, dass seine Liebe nicht entwickelt war, wie er sich das dachte. Und dann kommen wir zu Johannes 21 und Jesus begegnet den Jüngern, die am Fischen sind, ruft sie zurück ans Ufer und hat das Frühstück für sie bereitet. Und dann spricht er gerade Petrus an, aber er sagt nicht Petrus, er sagt Simon. Stimmt's? Und ich denke, das ist diesem Petrus durch Herz und Nieren gegangen. Was sagt ihm? Also, du bist doch nicht so, wie du sein sollst. Du bist noch nicht das Felsstück, das du sein sollst. Du heißt immer noch Simon, 3-mal. Aber Jesus hat Petrus nicht aus dem Dienst entlassen, sondern hat in seiner Berufung bestätigt, vor den anderen Jüngern, die ja nicht anders waren wie wir, nicht? Die Jünger, die waren so wie wir, die haben sich untereinander unterhalten. Kannst du dich erinnern, wie er gesagt hat, er wird mit ihm in den Tod gehen? Und schau, was er jetzt gemacht hat. Und jetzt vor diesen Jüngern setzt Jesus ihn wieder ein in seinen Dienst. Und in Petrus passiert etwas, etwas ganz Großartiges. Er zerbricht. Jesus fragt ihn 2-mal, Petrus, liebst du mich so sehr, dass du für mich in den Tod gehen würdest? Und da sagt Petrus nicht mehr her, ja, sondern er sagt, Jesus, du weißt, ich habe dich von Herzen gern. Und das 2. Mal sagt er wieder, Petrus, liebst du mich so, mit der Liebe, dass du für mich in den Tod gehen würdest? Agape. Petrus sagt, nein, ich habe dich von Herzen gern, Phileo, eine andere Art. Und da geschieht etwas im Leben des Petrus. Er tut Buße. Er kehrt um. Und Jesus vergibt. Das ist das Großartige. Jetzt sagst du, wie oft vergibt er mir? Was sagt er zu uns? Wie oft sollen wir vergeben? 7 mal 70 Mal. Tut er weniger als das? Was meint ihr? Tut er weniger als das? Das sagt er nicht. Wie manche Leute das interpretieren, kann ich ja drauf lossündigen. Er vergibt mir immer wieder, nicht? Diese Haltung hat nichts mit einer christlichen Haltung zu tun. Sondern Jesus zeigt uns, wenn wir in unserem Leben darauf bedacht sind, vorwärts zu kommen mit ihm und uns entwickeln lassen in der Liebe, im Geist leben wollen, aber wenn wir fallen, hebt er uns auf jedes Mal und vergibt uns, wenn wir Buße tun, weil wir ein Ziel haben, wir wollen dahin kommen. Versteht ihr? Nicht, weil wir hier leben wollen, im Fleisch leben wollen und sündigen und sagen, vergib mir, leb weit im Fleisch, vergib mir. Nein, wir haben ein Verlangen, wir wollen im Geist leben. Und er vergibt uns. Und die Hindernisse, die dastehen, du wirst sie überwinden. Und du wirst, ganz sicher, du wirst vorwärts kommen in deinem Leben im Geist. Du bleibst nicht stehen. Denn er ist ja noch viel mehr interessiert, dass du und ich im Geist leben lernen wie wir. Aber er sucht uns, unser Herz. Und er möchte, dass wir den alten Menschen in den Tod geben. Und wenn es notwendig ist, jeden Tag. Achte, was in deinem Herzen ist. Keine Ärgernisse, keine Anklagen gegen jemand. Wenn das der Fall ist, leg das ab. Lass dich von Jesus in der Liebe entwickeln und trag deinen Teil dazu bei. Ich wünsche es uns, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten vermehrt im Geist leben. Und weißt du, wo das am ersten oder zunächst festgestellt wird? In deiner unmittelbaren Beziehung, in der du stehst. Das brauchst du weder jemanden posaunen, sagen, sondern das wird sich äußern. Für die einen wird sich das äußern auf der Arbeitsstelle, indem sie eine ganz neue Haltung ihrem Chef, ihren Arbeitskollegen gegenüber einnehmen. Und die Leute werden sich wundern, was mit dir los ist. Andere werden in ihrer Ehe eine andere Haltung einnehmen, in der Beziehung, in der Zelle, in der Beziehung, in der Gemeinde, in den wenn wir zusammen sind, kurzhin auf allen Ebenen. Und du wirst merken, es geht im Geist vorwärts. Und dann bitte, 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 wenn du feststellst, das ist schön, dreh dann die Turbine nicht ab. Versteht ihr das?
Natürlich.
Sondern es geht ums Ziel. Es geht nicht ums Fliegen. Stimmt's? Es geht ums Ziel erreichen, wie Jesus werden. Und da sind wir noch nicht, auch wenn es schön ist. Herr Jesus, ich danke dir für diese Zeit hier mit meinen lieben Geschwistern und für die Botschaft, die ich mit ihnen teilen durfte und auch das, was ich empfangen durfte durch die Botschaften von Pastor Bernd und Iris, für die Zeit der Gemeinschaft mit ihnen. Ich danke dir, dass du uns ein Verlangen gegeben hast, das unser Herz prägt und unser Leben bestimmen soll, dass wir im Geist leben wollen. Viel mehr als zuvor. Und Herr, du hast in deinem Wort gesagt, wenn du etwas anfängst, du willst es zu Ende führen. Und so weiß ich, dass du uns beistehen wirst, indem du uns erinnerst, indem du uns Kraft gibst, in Situationen, wo wir in Herausforderungen stehen, zu wissen, wir sind nicht alleine da, sondern wir können überwinden, können Sieger sein. Wir werden vorwärts kommen. Wir werden das Ziel immer mehr und mehr erreichen. Segne jung und alt und Herr, lass dadurch etwas in verstärkter Weise offenbar werden, auch in dieser Gemeinde und durch die Gemeinde, in den Zellen und durch die Zellen, nämlich, dass deine Liebe viel mehr sichtbar werden wird. Ich preise dich dafür und gebe dir Ehre, Anbetung, Lob und Preis. Amen. Amen. Bitte.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.